Ach, wenn ich so durch die Straßen radle, dann könnte ich denken, wir leben in einer friedlichen Welt und das ist ein friedliches Erfurt, aber das ist natürlich nur Schein, der trügt. Hallo und einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag, Herr Lochthofen, ich grüße Sie.
Ich wünsche unseren Zuhörern und Ihnen natürlich einen schönen Tag. Wieso finden Sie uns so unfriedlich? Schauen Sie mal die Welt an, schauen Sie mal nach Stuttgart, 10.000 Corona-Leugner, aggressiv, rumschreiend, Leute angreifend. Also da waren wir doch in Erfurt eigentlich in letzter Zeit relativ ruhig und haben sogar es hingekriegt, dass diese unsinnigen Veranstaltungen hier nicht so ohne Weiteres durchgezogen werden konnten. Also seien Sie doch mal gnädig und freundlich zu Ostern mit unserem schönen Erfurt. Im Übrigen, da ich ja in Russland geboren bin, es gibt dort einen Brauch zu Ostern. Ostersonntag begrüßt man sich nicht guten Morgen, guten Tag oder was auch immer, sondern sagt Jesus Voskres.
Jesus Voskres.
Jesus ist auferstanden. Und jeder, der einem auf der Straße begegnet, muss antworten, das ist das Ritual der Ostkirche, Vaistini Voskres, er ist wahrhaftig auferstanden. Das sagen auch Leute, die Atheisten sind. Das heißt also, das ist eine alte Tradition an dieser Stelle. Also insofern, wir haben doch guten Grund, war auch schönes Wetter.
Wir sind also Kulturchristen, obwohl wir beide vielleicht keiner Kirche angehören und auch nicht religiös sind, ist trotzdem das Kulturchristentum in uns, weil es Teil unserer Kultur geworden ist, ob wir wollen oder nicht, auch durch die Rituale und durch die Feiertage und durch Ostern und Weihnachten und diese ganzen Sachen?
Ja, selbstverständlich. Sie müssen mal nach Jerusalem fahren und sich mal die alten Steine dort ansehen, dann merken Sie, dass Sie damit zu tun haben. Sie merken auch den Unterschied, dass Sie eben halt dem Felsendom das anders empfinden als dem christlich-jüdischen Teil der Stadt. Das heißt also, da sind wir geprägt, ist wahrscheinlich auch durch Griechenland und durch solche Sachen, auch wenn unsere Vorfahren, beide Vorfahren Barbaren waren und sich sozusagen das Fell gekratzt haben in der Zeit, wo die anderen schon aus weißem Marmor Toiletten sich gebaut haben. Aber das ist nun mal so und das ist auch richtig so. Ich sage auch immer, 1000 Jahre unserer Vorfahren haben daran geglaubt, wir sollten mit Respekt mit diesen Dingen umgehen. Sie prägen uns natürlich stark nach wie vor, ob wir uns so oder so nah oder etwas ferner der Kirche sind.
Wären wir weniger barbarisch, wenn die Römer zu uns gekommen wären?
Aber selbstverständlich, die Deutschen sind ja auch ein komisches Volk. Sie feiern ja nach wie vor die Schlacht im Teutoburger Wald als das große Ereignis, kulturell in jeder Hinsicht, also fast die Entstehung der Nation. Was wäre denn passiert, wenn man verloren hätte? Die Römer hätten an der Weser und weiter hinten noch weitere Regionen besetzt. Sie hätten Straßen gebaut, sie hätten Handel eingeführt, sie hätten vielen, vielen Leuten das Lesen und Schreiben beigebracht. Man hätte ordentliche Tischsitzen, man hätte sich die Hände gewaschen und nicht nur im alten Fell rumgelaufen. Das ist die ganze Geschichte. Das heißt, man hat die Kulturwerdung einer ganzen Nation lange, lange verzögert, fast 1000 Jahre, bis es dann langsam wieder aufwärts ging. Das heißt, eigentlich ist es ein trauriger Anlass, die Schlacht im Teutoburger Wald. Aber wie das so ist bei Nationalisten, man deutet es um und macht es zu einer großen kulturellen Leistung.
Also Rom, das prägt uns mehr, als wir denken. Nicht nur die Sprüche, alle Wege führen nach Rom und die ewige Stadt wird ja gleich auch nochmal Thema sein. Das heißt, wir sind doch mehr geprägt von Rom, als wir denken.
Wir sind kulturell natürlich von dem ganzen Mittelmeerraum mit seiner ganzen Kultur, weil man dort einfach viel schneller war in unserem rauen Norden, ob nun hier in Germanien oder bei den Slawen, die ja auch früher eigentlich hier in Erfurt schon vor der Tür saßen, ja. Als Gera, sie sind in Gera geboren, sie sind auf slawischem Gebiet geboren. Das heißt also, die Vermischung hier oben war damals schon sehr stark. Aber wir sind natürlich sehr spät dazugekommen. Wie gesagt, allein das Händewaschen fällt uns ja bis zu heutigen Tag vielen schwer. Wir merken es ja in der Pandemie. Das heißt also, ja, der Süden hat was zu tun damit. Wir bauen zwar schöne Autos, aber andere Dinge können die auch ganz gut. Insofern sage ich mal, schön, wenn die Corona vorbei ist und wir können uns wieder nach Italien und nach Griechenland bewegen.
Na, die Hoffnung, dass Corona vorbei ist, die kann ich Ihnen nehmen. Vielleicht werden wir in einer Endemie leben. Die Maske wird zum Alltagsgegenstand gehören und nächstes Jahr kommt dann wieder eine andere Impfung.
Ein gewissen Grad finde ich es gar nicht schlecht, dass sich die Leute weiterhin die Hände waschen, dass sie sich nicht direkt anhusten, wie man das so erlebt hat im Supermarkt an der Fleischtheke oder Wursttheke, dass jemand sich drüber beugt und dann noch niest. Ich hoffe, das wird ein bisschen nachlassen. Und ich habe auch nichts dagegen, wie in Japan, wo man auf Umweltereignisse sehr stark reagiert, auf Grippewellen stark reagiert und viel stärker mit Masken rumläuft. Ich würde das gar nicht so schlecht finden, wenn das ein gewisses Maß nicht überschreitet. Das Dilemma wird sein, wenn Corona hinter uns liegt, kommen andere Dinge auf uns zu. Es wird immer etwas geben, was uns bedrängt, und dadurch, dass die Welt viel aneinandergerückt ist, viele Teile, wird auch natürlich das nicht die letzte Pandemie sein. Das heißt, es wird die Frage sein, lernen wir daraus oder lernen wir nicht daraus? Oder werden wir weiterhin im digitalen Steinzeitalter verbleiben zum Beispiel?
Hm. Die einen sagen ja, Mensch, was ist das für ein Halligalli auf den Straßen von Erfurt? Die anderen sagen, es muss noch mehr Halligalli geben, wir wollen endlich wieder raus. Erleben wir tatsächlich, was das diese Öffnungsstrategien betrifft, eine Spaltung der Gesellschaft, oder sind wir noch in der Debatte?
Naja, die Gesellschaft wird gespalten, dass dadurch das Extreme sehr lautstark den öffentlichen Raum besetzen. Das heißt, wir haben ja relativ stabile Umfragewerte, ungefähr ein Drittel, mal mehr, mal weniger, sagt, das, was man machen, reicht, das mehr müssen wir nicht machen. Ein größerer Drittelteil sagt, es muss schärfer gemacht werden, und nur eine Minderheit protestiert, schreit rum, ist unzufrieden. Das aber sehr lautstark, und die ganze Diskussion, das haben wir ja in unseren Gesprächen schon immer wieder betont, läuft zu stark am Negativen dieser Leute entlang, die darüber hinaus auch sehr aggressiv sind. Das muss man auch mal langsam thematisieren. Wieso zieht eigentlich die Anti-Corona-Bewegung so viele unausgeglichene, aggressive, zum Teil zur Gewalt neigende Menschen an? Weil sofort, wenn irgendeine Geschichte ist, wird ja übergegriffen, die armen Polizisten, die das immer regeln sollen. In Stuttgart hat man ja Angst gehabt, überhaupt was zu regeln. Das ist natürlich schon eine einschüchternde Situation. Insgesamt verstehe ich natürlich die Menschen, es geht einem ganz schön auf die Nerven, diese ganze Geschichte. Aber ich sage mal, diese Corona ist ja nur ein Vorlauf für das, was mit dem Klimawandel auf uns zukommt. Also da wird es sehr verschiedene Geschichten geben. Schauen Sie, Australien, letztes Jahr sind die fast abgebrannt. Dieses Jahr geht das gleiche Land unter. Das heißt also, es verändert sich total etwas, ja. Und wir tun so naiv und sagen, das ist wie in 50er Jahren, uns geht's gut, uns Aufschwung und es wird immer so weitergehen. Nein, so wird es nicht ohne weiteres bleiben. Ich bin kein Kulturpessimist, aber wir müssen einfach vorsichtiger und vernünftiger an die Dinge rangehen. Und in Erfurt, ich meine, Erfurt ist da nur, sagen wir mal, ein Beispiel, weder auffällig nach oben noch nach unten, selbst in der Pandemiestatistik liegen wir ja eher bei den anderen westlichen Bundesländern als bei unseren östlichen Nachbarn. Beginnen mit Gera, sag ich mal, ist auch im Augenblick wieder ein schwerer Schlag aus Greiz rübergekommen. Die Stadt entwickelt sich bei der Pandemie ja wirklich in atemberaubendem Tempo in die falsche Richtung. Aber es kann ja nicht sein, sag mal, wenn Sie am Donnerstag vielleicht in der Innenstadt nachmittags waren, da haben Sie das Gefühl, es ist das Cremer Brückenfest und niemand schreitet ein. Das ist der Unterschied zu der ersten Runde. Da lief hier durch den Park eine Ordnungstruppe und die hat geschaut, dass die Leute das einhalten. Im Augenblick nicht, und da ist die Disziplin völlig runter. Und kein Wunder, dass bei uns die Zahlen so hoch liegen.
Hm. Emotional läuft auch die Debatte um die Frage Privileg für Geimpfte. Da habe ich ja im Freundeskreis wirklich emotionale Reaktionen erlebt, dass die einen sagen, das kann nicht sein. Wir haben jetzt alle zusammengehalten und es wurde Solidarität eingefordert. Und jetzt sollen die, die geimpft werden dürfen, die Reihenfolge wurde ja auch festgelegt, die sollen jetzt Privilegien erhalten, das geht gar nicht. Das schafft tatsächlich eine Spaltung und das wird die Akzeptanz immer weiter verschlechtern. Und andere sagen, ja, ist doch richtig so, man soll es denen gönnen. Schwierig, die Frage zu beantworten?
Nein, wir haben uns ja schon im August darüber unterhalten und da waren wir uns ja im Großen und Ganzen einig, diejenigen, die keine Gefahr darstellen, die den Virus nicht mehr verbreiten, die sagen wir, geimpft sind, auch selbst geschützt sind, soweit wir das wissenschaftlich heute nachvollziehen können, ist das ja so, die müssen auch die Rechte wieder zurückbekommen, die vorher eingeschränkt wurden, aus gutem Grund. Und das ist überhaupt gar keine Privilegierung. Wer sich entscheidet und sagt, ich will das Risiko nicht auf mich nehmen, einer Infektion, der muss dann halt einen Nachteil dadurch entfallen. Wieso soll der genauso behandelt werden wie jemand, der ein Risiko auf sich nimmt? Also insofern sage ich, da gibt es überhaupt gar kein Problem, weder rechtlich noch moralisch in irgendeiner Hinsicht. Ich respektiere voll und ganz, dass jemand sagt, das ist nicht gut für die Gesellschaft, dass man sich nicht impfen lässt. Denn wenn es zu viele sind, wird es auch mit der Immunität nichts. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen haben sie aufgrund dessen, dass AstraZeneca liegen geblieben ist, das ja auch für 60 plus freigegeben. Klatsch, im Nu waren die ganzen Termine vergeben. Das heißt, die Leute lassen sich doch nicht kirre machen von dem Unsinn, der da zum Teil verbreitet wird in dem Zusammenhang, die Schreckensszenarien. Und insofern, ich glaube, es wird lustig sein auf dem Anger, wenn dann die Rentner da sitzen und zuwinken, wenn die arbeitende Bevölkerung vorbeigeht und hastet, nochmal was einzukaufen. Die anderen werden nicht können. Das ist nun mal erstmal die erste Zwischenetappe so. Und es wird natürlich schon auf diese Art und Weise auch Druck entstehen, zu sagen, okay, dann lasse ich mich doch impfen und ich glaube, glaube jetzt nicht mehr den Unsinn, der da drumherum verbreitet wird. Insofern finde ich das nur gerecht und insofern auch die Diskussion etwas schräg und merkwürdig.
Hm. Tübingen ist eine wunderbare kleine Puppenstubenstadt, nicht ganz so glänzend wie Erfurt. Erfurt ist neuer, aber Tübingen ist wirklich schick und nett. War es das Experiment wert, in Tübingen da diese Öffnung zu wagen?
Naja, Herr Palmer, der Bürgermeister ist ja ein PR-Fragen versierter Mann. Er hat Tübingen gut positioniert. Das ist nicht in erster Linie seine Verdienst. Also er hat eine starke Persönlichkeit, eine Notärztin in der Stadt, die sehr frühzeitig die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Also ich glaube, Frau Federle, ja, das ist erstmal interessant. Wir haben ja auch in Weimar im Prinzip das Gleiche. Also wir müssen ja sehen, Thüringen ist an der Stelle trotz dieser gesamt schlechten Pandemielage, wir sind nach wie vor Weltmeister, was Pandemie oder deutscher Meister wenigstens, was die Pandemie anbelangt und die negativen Dinge. Aber es wird versucht, es ist ja auch irgendwo nach der Länge eines Jahres verständlich. Wir müssen nur aufpassen, dass das nicht einfach nur PR ist und der Versuch, ja, sag ich mal, einen Teil der Bürger auf seine Seite zu ziehen, indem man ihnen sozusagen einen Bonbon vorhält. Gerade Tübingen hat ja gezeigt, eine Masse von Leuten, die sind ja 300 Kilometer weit gefahren, um nach Tübingen zu kommen, vielleicht dort einzukaufen. Das heißt, man verbreitet, verschleppt natürlich Corona. Und wenn es nicht wissenschaftlich begleitet wird, wo man auch ein paar Erkenntnisse gewinnt, was bringt diese Öffnung, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, zum Beispiel, was passiert tatsächlich in der Außengastronomie, werden da sich die Leute anstecken, weil sie eben miteinander trinken, letztlich wird es ja auch Alkohol sein, oder nicht, das muss einfach begleitet werden. So einfach mal so als Laune heraus eines Bürgermeisters, der wiedergewählt werden will, ist mir das alles zu wenig. Und insofern sage ich mal, es ist gut, wenn man das ernsthaft macht, aber es ist nicht so gut, wenn man das einfach nur macht, um PR zu machen.
Die Verstopfung am Suezkanal, die Havarie am Suezkanal, hat Ihnen nicht auch gezeigt, wie verwundbar, wie fragil unsere arbeitsteilige Welt ist? Da reicht ein Containerschiff, um die Weltwirtschaft zumindest zu verlangsamen, wenn es noch weitergegangen wäre, nicht zum Stillstand zu bringen, aber zumindest ganz schön ins Stocken zu bringen. Ist enorm, oder?
Enorm. Also ich glaube, das haben viel zu viele Menschen, sagen wir, weggesteckt und gesagt, na ja, irgendwo ist da noch ein Schiff hängen geblieben, das weiß. Es zeigt einfach, wie verletzbar diese ganze Welt ist, wenn eine Woche lang der Nachschub mit diesen riesen Containern, dass diese Schiffe überhaupt auf dem Meer sich halten können, ist ja ein Wunder. Wenn das nicht kommt, wie schwer es dann wird, hier überhaupt, sage ich mal, Nachschub zu bekommen für viele Teile, die ja in Asien produziert werden, vor allem Elektronik und andere Dinge, China, aber auch in anderen Regionen der anderen Welt, am anderen Ende dieser Welt. Also ich glaube schon, dass das gezeigt hat und es gibt ja viele neuralgische Punkte. Energie ist ein Thema in Deutschland sicherlich auch, dadurch, dass wir sehr stark auf Ökostrom gesetzt haben, wie stabil ist das Ganze. Und es gibt viele andere Dinge, wo wir sagen müssen, Wasserversorgung, das ist alles Cyberkriminalität. Ich glaube, unser Bewusstsein ist mit der Geschwindigkeit der Entwicklung dieser Dinge gar nicht mitgekommen. Und wir sind da noch viel zu naiv an dieser Stelle. Interessant mit dem Suezkanal war auch, dass im Netz die Schuldige, eine Frau als Schuldige ausgemacht worden ist, sofort mit Fotos, wo gezeigt worden ist, dass die eigentlich die Kapitänin des Schiffs sei, eine ägyptische Kapitänin, die einzige, die die haben, eine sehr hübsche Frau übrigens, die absolut nichts mit diesem Schiff zu tun hat, die irgendwo in der Küstenwache eingesetzt ist und Leuchttürmebesatzung ausfährt. Aber der Frauenhass eines Teils der Männerwelt, vor allem auch in der Region um den Suezkanal, aber auch in Europa, hat dazu geführt, dass man sofort gesagt hat, es kann nur eine Frau gewesen sein, auf dem Schiff haben die nichts zu suchen und so weiter. Das zeigt auch, wie simpel, dumm zum Teil das Internet funktioniert.
Kretschmann, grün-schwarz. Ich kann es ja, das ist ja enorm. Grün-schwarz, wenn man das vor 15 Jahren gesagt hätte, dann hätte ich gedacht, hä, wie grün-schwarz, schwarz-grün maximal. Aber grün-schwarz ist ja schon mal ein Ding. Und jetzt machen die weiter mit grün-schwarz. Ist das nachzuvollziehen?
Naja, ich glaube, da ist ja noch das Thema dazu, dass man alternativ ja hätte mit der SPD und mit der FDP arbeiten können. Das heißt, dass man unbedingt die CDU im Boot haben will, das ist für Grüne auch in ihrer Tradition. Es ist ja eher eine linke Partei über weite Strecken, auch wenn es immer unter Linken Streit gibt, was ist überhaupt links. Aber dass Kretschmann ganz pragmatisch entscheidet, dass er die CDU weiterhin als Juniorpartner hat, das war schon nicht ganz einfach an dieser Stelle, weil rein rechnerisch für einen Großteil der Grünen natürlich es wichtig ist, sozusagen an einer anderen Stelle anzudocken. Kretschmer ist ein absoluter Pragmatiker an dieser Stelle. Er ist in einem Bundesland, wo die Wirtschaft, wo die Automobilindustrie sehr stark ist, wo überhaupt, sage ich mal, dieser zum Teil sehr konservative Teil der Gesellschaft sehr stark ist. Die wählen ihn aber auch mit. Aber das alles ist nicht entscheidend. Ich glaube, er sieht natürlich die Themen, die auf ihn zukommen, Klimawandel beispielsweise, dass das mit Gleichgesinnten zwar schneller zu regeln ist, aber der Widerstand, wenn die CDU in der Opposition ist, viel stärker ist. Und es gibt einen zweiten sehr pragmatischen Machtgrund, warum er die Schwarzen genommen hat. Er hält die CDU, so wie die Merkel das auf Bundesebene mit der SPD gemacht hat, klein. Das heißt, die müssen alles mitmachen, was er macht. Was gut ist, verkauft er. Was schlecht ist, wird ihnen in die Schuhe geschoben. Am Ende ist es eine gute Strategie, den stärksten Konkurrenten in Baden-Württemberg klein zu halten. Die SPD spielt schon keine Rolle mehr. Das heißt, aus machtpragmatischer Sicht, entscheidet man sich hier völlig richtig. Was auf anderen Ebenen noch gar nicht feststeht, schauen Sie mal Söder, Laschet. Wenn es nach der CDU geht, die ist größer als die CSU, würden Sie Laschet nehmen, aus Prinzip schon. Also das heißt, einer von der CDU soll es werden. Die Aussichten, dass er die Wahl gewinnt und Leute auf sich zieht, ist aber, ich sage mal, sehr gering. Das heißt also, wenn die Union pragmatisch wäre, müsste sie auf Söder gehen. Das ist gar keine Frage. Der hat in der Pandemie eine gute Figur gemacht, auch gerade einen harten Kurs verfolgt. Der wird aber akzeptiert in der Mehrheit der Bevölkerung, bei der Mehrheit der Wähler, die in der Mitte sind. Aber die CDU ist natürlich sauer. Sie ist die größere Partei und möchte gerne den Laschet da nominieren. Genauso bei den Grünen. Wenn es nach den Grünen sozusagen Substanz geht, nach ihren Gehen, wäre Frau Baerbock auf jeden Fall die Nummer eins, weil es ist klar, Frauen müssen an dieser Stelle gefördert werden, auch in besonderer Weise nach vorne gebracht werden. Sie ist ehrgeizig, sie ist gut, das heißt, sie ist auch noch eine Projektionsfläche, die man gut nehmen kann. Aber ich vermute mal, ihr Konkurrent Habeck, der ist bei einer größeren Wählerzahl in der Mitte besser vermittelbar und macht einen solideren Eindruck an dieser Stelle. Das heißt, wenn Sie aus machtpolitischen Gründen entscheiden, wird es eher. Wenn Sie aus grünpolitischen Gründen entscheiden, wird sie. Das sind Entscheidungen, die die Parteien immer wieder treffen müssen und die sie sehr oft falsch treffen.
Herr Lochthofen, wie sind denn Ihre Osterrituale?
Ja, ich sag ja schon mal, ich bin ja sozusagen geprägt, auch schon ein Teil durch die russische Kultur. Da ist Ostern natürlich im Verhältnis zu Weihnachten eigentlich sogar das größere Fest, das heißt die Auferstehung. Selbst der Sonntag heißt ja Voskresenje, Auferstehung, ja, der Wochentag selbst. Insofern, sage ich mal, ist dieses Jesus Voskres sicherlich die Begrüßung schon mal etwas, was besonders ist. Ansonsten ist man natürlich durch die langen Jahre, die ich bin mit 5 Jahren hierher gekommen, geprägt durch das, was so hier bei uns ist. Und natürlich Eier färben, da gibt es verschiedene Varianten, auf keinen Fall künstliche Farbe nehmen. Aber das ist jetzt, sagen wir, von Haus zu Haus natürlich Unterschied, das muss jeder machen. Was ein bisschen, sage ich mal, vergessen wurde, in der Ostkirche wurde auch noch speziell gebacken an Ostern. Ich sage schon an Ostern, das ist ja sozusagen ein eingeschleppter Begriff aus dem Westen natürlich.
Zu Ostern.
Ich sage jetzt mal, das ist mir ein bisschen verloren gegangen, wenn man manchmal zu dieser Zeit in Ostern irgendwo in Griechenland war. Das ist schon interessant, das duftet dann sehr schön dort. Das ist etwas, was verloren gegangen ist.
Herr Lochthofen, trotzdem frohe Ostern, bleiben Sie gesund, bis nächste Woche und Ihnen eine gute Zeit.
Ja, ich wünsche mir auch und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche froh und munter wieder treffen.
Tschüss.
Wiedersehen.